Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Lesung und viel Vergnügen.
So, danke. Das war jetzt mein bezaubernder Verleger Jürgen Egelseher vom Amrun Verlag. Ich bin, wie gesagt, Gabriele Ketterl. Ich habe inzwischen 9 Bücher veröffentlicht im Print. Ich habe 12, 13, 14 Bücher im E-Book-Format veröffentlicht und 2 davon habe ich hier heute dabei. Eines davon ist Gefangene der Wildnis 1. Ganz kurz dazu. Kurz ist bei mir immer schwierig, weil sich kurz fassen, das habe ich, glaube ich, irgendwann vergessen zu lernen in meiner Entwicklung. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. In Gefangene der Wildnis 1 wird das Leben von Louisa Kettleston erzählt. Louisa wird im zarten Alter von 18 Jahren von ihrem Vater im Jahr 1846 dazu verdonnert, eine Zwangsheirat einzugehen, eine Zweckheirat. Sie soll den Sohn der reichsten Familie in Derbyshire heiraten. Und zwar, weil ihr Vater das Familienvermögen in den Sand gesetzt hat mit Spekulationen, die nicht ganz astrein waren. Louisa ist willens, sich zu fügen, denn 1846 hat man nicht Nein gesagt, wenn die Eltern etwas sagten. Da, wenn man es geheißen hat, du heiratest den und den, dann hat man das getan. Da war überhaupt kein dran denken. Louisa lehnt sich erst dann böse dagegen auf, als sie merkt, dass sie nicht nur den Fehler des Vaters vertuschen soll, sondern auch noch die Homosexualität ihres zukünftigen Gatten, was für den Vater des jungen Mannes damals ein absolutes No-Go war. Und er war bereit, ihrem Vater ein Vermögen dafür zu bezahlen, das, dieses Makel, wie er es dachte, zu vertuschen. Louisa hat für damalige Verhältnisse ausgesprochen radikal reagiert. Sie hat ihre eigene Familie und die Familie des jungen Mannes bei der Verlobungsfeier böse brüskiert, hat ziemlich um sich geschlagen und hat damit ihre Familie dazu verdonnert, nach Amerika auszuwandern. In Amerika ist sie selbst in einen Strudel aus Trotz und Zorn hineingekommen, den sie eigentlich so nie wollte. Sie hat nie vorgehabt, sich so aufzulehnen, aber ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand das, wenn man sich selbst so in etwas hineinsteigert, dass man keinen Weg heraus mehr findet. Dass man irgendwann sagt, ich kann da nicht mehr raus, und auch wenn man es möchte. Louisa kam nicht mehr heraus, und so hat sie auch in Amerika die Leute, die es wirklich gut mit ihr meinten, richtig böse vor den Kopf gestoßen. Und hat damit etwas in Gang gesetzt, was ihr beinahe das Leben gekostet hat. So viel zu Band 1. Ich erzähle jetzt nicht alles, weil sonst wird es nichts mehr mit dem selber lesen. In Band 2 geht es um Louisas Schwester Diana. Diana, wesentlich empfindsamer als ihre große Schwester, wollte eigentlich, sie war dafür, aus Derbyshire wegzugehen, denn sie wollte eigentlich immer schon auf einem Piratenschiff als Freibeuterprinzessin über die Meere segeln, anstatt bei Teegesellschaften in Derbyshire brav am Tisch zu sitzen. Was sie dann nicht mehr ausgehalten hat, war die Skrupellosigkeit und die Brutalität des eigenen Vaters. Sie ist von ihm in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Und ich meine, wenn man sich heute schon, also ich möchte heute noch nicht in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden, obwohl einige das wahrscheinlich durchaus präferieren würden, die mich kennen. Aber damals war das eine absolute Katastrophe. Damals wurde mit Methoden gearbeitet, die heute nicht mehr denkbar sind. Mit dem damals die Leute sediert wurden, sediert man heute Zirkuselefanten. Also vielleicht mal so das als kleiner Vergleich, was damals und heute war. Und heute weiß man auch, dass Aderlass, also Blutverlust und Blutarmut, nicht unbedingt der Gehirnarbeit zuträglich ist. Ne? Aber das wusste man damals nicht. Louisa holt im letzten Moment zusammen mit ihrer neuen Lakota-Familie Diana aus dieser psychiatrischen Anstalt heraus und bringt sie zu sich hinaus in die Wildnis, jenseits des Great Lake District. Und hier fange ich jetzt an zu erzählen, Diana ist eigentlich in Sicherheit, aber Great Lakes Region, Anfang November. Die Wintersonne fiel schräg durch das kleine Fenster, das Marok der ebenso verrückte wie fürsorgliche Franzose mühsam für sie in das Dach des Blockhauses eingebaut hatte. Die vorwitzigen Strahlen kitzelten sie an der Nase. Diana setzte sich ein wenig mühsam auf und streckte die steifen Arme und Beine. Noch immer verkrampfte sie sich in den langen Nächten. Noch immer suchten dunkle Träume sie heim. Es war besser geworden in den letzten Tagen, aber sie waren noch da. Natürlich waren sie das, nach der doch erst kurzen Zeit. Allerdings gelang es ihr nach dem Erwachen schnell, sie zu verdrängen. Ihr neues Leben erschien ihr wie ein Wunder. Ein Wunder, dass ihre Schwester Luisa, deren Gefährte Jacques und dessen Bruder Sunk Pala, vor allem aber der Vater der beiden, Van Blibaste, ihr schenkten. Der Herbst war beinahe vorüber, die Nächte hier oben in den Wäldern wurden bereits empfindlich kalt. Diana krabbelte unter der Decke und dem warmen Fell, das Van Blibaste ihr für ihr Lager mitgebracht hatte, hervor und tapste auf bloßen Füßen zu dem Fenster. Draußen war der Morgen angebrochen und die Sonne tat ihr Möglichstes, um den Tag ein wenig zu erwärmen. Sie selbst fror jedoch. Es war eine Kälte, die aus ihrem Innersten kam. Eine Kälte, die sich nicht so einfach mit Fellen oder Decken besiegen ließ. Wann immer in den Nächten die Träume kamen, klebte ihr Nachthemd schweißnass an ihrem Körper. Bisher gelang es ihr, diesen Umstand vor Luisa und Jacques zu verbergen. Und sie hoffte, dass es auch weiterhin gelingen würde. Sie wollte nicht, dass ihre große Schwester, die sich sowieso schon viel zu viel um sie sorgte, noch mehr beunruhigt wurde. Ein Lächeln huschte ihr über Lippen, wann immer sie an Luisa dachte. Und oft auch, wenn sie die Ältere beobachtete. Diana war so unglaublich stolz auf Luisa, auf das, was in der Zeit hier in der Wildnis aus ihr geworden war. Die kapriziöse, anspruchsvolle und an ihren Mitmenschen nicht immer gerecht handelnde herrschaftliche Dame war ein für alle Mal verschwunden. Dafür stand eine strahlend schöne Frau in einer kleinen verrauchten Küche, buk Brot und Kuchen, kochte Kaffee, nahm Fische aus und verwandelte sie in ein köstliches Abendessen. Seit sie denken konnte, war Diana ihrer Schwester in Liebe verbunden gewesen. Diese neue Luisa aber, die betete sie regelrecht an. Damit war sie allerdings nicht alleine. Jacques, der große, stolze Lakota-Krieger, der Luisa mit so viel Einfühlungsvermögen und unendlich viel Geduld zurück ins Leben geholt hatte, liebte ihre Schwester ebenfalls aus ganzem Herzen. Luisa erwiderte diese Liebe so offen und so herzlich, dass es ihr in unbeobachteten Momenten nicht selten die Tränen in die Augen trieb. Die drei Lakota waren dafür verantwortlich, dass auch ihr ein neues Leben und eine neue Schwester samt Familie geschenkt worden waren. Während sie in die warmen Lederstiefel schlüpfte, die ihr Sunk Pala vor wenigen Tagen wortlos neben das Bett gestellt hatte, erschien vor ihren Augen ein Bild aus Zeiten, an die sie eigentlich nicht mehr denken wollte. Der herrische Vater und die sanfte, ebenso wie sie langsam verzweifelnde Mutter. Und die reichen und mächtigen Chicagos, die ihr Vater stets um sich versammelte. Nicht einmal ein Jahr war nötig gewesen, um Frank Kettleston hier in Amerika zu einem der einflussreichsten Geschäftsleute werden zu lassen. Auch wenn sie alle dachten, sie würde es nicht verstehen. Diana verstand nur zu gut. Nie wieder wollte ihr Vater die Schmach erdulden müssen, mittellos dazustehen, nachdem zuvor schon einmal der Bankrott der Familie durch seine eigenen falschen Entscheidungen verursacht worden war. Waren seine Handlungen in England noch als annähernd fair und gerecht zu bezeichnen gewesen, so war er nun zu einem rücksichtslosen und absolut gnadenlosen Menschen geworden. Sein ursprüngliches Ziel, seiner Familie eine lebenswerte und gesicherte Zukunft in diesem jungen Land bieten zu können, war längst der Gier nach Macht und den lockenden Reichtümern gewichen, die das aufstrebende Amerika in Aussicht stellte. Diana vermochte es nicht in Worte zu fassen, wie dankbar sie dafür war, diesem Teufelskreis aus Macht, Geld, Einflussnahme und Tyrannei entkommen zu sein. Sie zog ihr Schultertuch fest um sich und stieg leise die Holztreppe von ihrer gemütlichen Dachkammer, die in den Wohnraum führte, nach unten. Ein Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit. Geschafft! Sie war tatsächlich vor allen anderen wach. Dass der Franzose, der gerade wieder zu Besuch bei ihnen weilte, noch schlief, war kein Wunder. Maroc, der in Chicago erfolgreich ein großes Bordell betrieb, liebte es, lange zu schlafen. Luisa und Jacques jedoch waren sonst so gut wie immer vor ihr auf den Beinen. Sehr zufrieden entfachte sie ein Feuer im Kamin und trug einen der brennenden Späne zum Ofen in der Küche, wo sie einige dünne Holzscheite entzündete und so das Feuer zum Bereiten des Frühstücks in Gang brachte. Sehr gut, das wäre schon einmal gelungen. Schmunzelnd dachte sie an ihre ersten Versuche, in denen Jacques sie nicht selten zunächst zum Brunnen geschickt hatte, um sich den Ruß aus dem Gesicht und von diversen anderen Körperteilen zu waschen. Jetzt stellte sie Wasser für Kaffee auf den Herd, deckte den Tisch, schnitt das von Luisa frisch gebackene Brot in Scheiben und holte den von Jacques geräucherten Bärenschinken und die beiden Tontöpfe mit Ahornhonig und Bärenmus. Nachdenklich betrachtete sie ihr Werk. Da fehlte doch noch etwas. Leise öffnete sie die Haustür. Kühle, aber angenehme Luft strömte ihr entgegen. Vor dem riesigen dunklen Schatten, der kaum, dass sie auch nur einen Fuß nach draußen setzte, an ihr hochsprang und sie mit feuchter Schnauze begrüßte, fürchtete sie sich schon lange nicht mehr. Tatanka, wirst du das wohl lassen? Wir wollen sie doch nicht aufwecken. Liebevoll kraulte sie den schwarzen Wolfshybriden hinter den aufmerksam aufgestellten Ohren. Dass er ihr, sobald sie auf den Waldrand neben dem Blockhaus zulief, nicht von der Seite wich, war Diana schon gewöhnt und es war gut so. Die Gegenwart des gigantischen Tieres beruhigte sie, bot ihr Geborgenheit und das gute Gefühl von absoluter Sicherheit. Die Luft war klar und es war so still, dass man das Rauschen der Bäume hören konnte. Ein paar wenige wilde Herbstblumen fanden sich noch an den Waldrändern und auf den Lichtungen. Und davon pflückte Diana nun einige. Auf dem Rückweg vergaß sie nicht, Arrow, den beeindruckenden Hengst, und Sandy, die sanfte Stute, zu streicheln. Sandys Tochter Tanka war zu einem lebendigen, bildhübschen Fohlen geworden und streckte ihr neugierig die weichen Nüstern in ihre Haare. Sie lachte leise und lehnte eine winzige Weile ihre Wange an das warme Fell Tankas. »Guten Morgen, meine Schöne. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Jacques ließ die Pferde derzeit noch über Nacht im Freien. So lange wie möglich sollten sie die Freiheit genießen können, ehe es im Winter zurück in die Enge des Stalles ging. Indianerponys waren widerstandsfähig und zäh, das wusste Diana mittlerweile. Denn vor allem Sungpala hatte sie schon öfters mit einem verglichen. Die Neckereien des grimmigen Kriegers taten ihr unendlich gut und amüsierten sie. Er hatte seinen Teil dazu beigetragen, sie aus diesem grauenhaften Haus zu holen. Ihr eigener Vater war sich nicht so schade gewesen, die jüngste Tochter in ein Sanatorium für Geisteskranke zu stecken. Sie war nicht geisteskrank, keineswegs. Sie hatte nur die Grausamkeit des Vaters nicht mehr ertragen. Etwas, das dieser niemals begreifen würde. Ab und an befürchtete Diana, ihr Vater habe seine Menschlichkeit abgelegt. Ein Umstand, der sie zutiefst erschreckte. Arrow Schnauben riss sie aus ihren Gedanken und es gelang ihr gerade noch, die frisch gepflückten Blumen vor Tankas Maul in Sicherheit zu bringen. »Nichts da! Frisst du wohl brav dein Heu? Meine mühsam erkämpfte Tischdekoration lässt du schön in Ruhe.« Lachend drückte sie dem sichtlich enttäuschten Fohlen einen Kuss auf die helle Blässe und machte sich auf den Weg zurück ins Haus. »Bonjour, ma belle. Comment vas-tu?« »Danke, Maroc. Mir geht's gut.« Sie strahlte den Franzosen erfreut an. Der schien sich da nicht so sicher zu sein. Während er sich mit allen 10 Fingern durch die verwuschelte, widerspenstige Lockenmähne kämmte, musterte er sie nachdenklich. »Du bist noch immer viel zu blass, mon Dieu! Du lebst mitten in der Natur. Du müsstest endlich mehr Farbe im Gesicht haben.« Diana neigte leicht den Kopf zur Seite und runzelte die Stirn. »Maroc, so lange bin ich nun auch noch nicht hier. Und du darfst bei der Gesichtsfarbe nicht immer von deiner ausgehen. Das schaffe ich beim besten Willen nicht. Dazu muss ich dazu sagen, Maroc ist schwarzer. Du bist ganz schön frech geworden, meine Kleine. Aber gut so. Raus damit. So mag ich das.« Lachend schloss er sie in die Arme und drückte ihr einen liebevollen Kuss auf die Haare. Als er sie losließ, fiel sein Blick auf den gedeckten Tisch. »Wie lange bist du denn schon wach, Diana? Du hast ja schon fast alles fertig. Mich hat der Duft von Kaffee geweckt.« Sie zuckte ein wenig unsicher die Achseln. »Ich bin seit Sonnenaufgang wach. Die Sonne hat mich geweckt.« Sie hätte wissen müssen, dass sie ihm nichts vormachen konnte. »Die Sonne? Kleines, sie sind also noch da, diese bösen Träume. Ich sehe es an deiner Miene, dass ich recht habe. Du kannst dich nicht verstellen. In deinem hübschen Gesicht kann man lesen wie in einem offenen Buch.« Diana füllte an der Wasserschüssel einen kleinen Tonkrug und stellte die Blumen hinein. »Es ist bereits viel besser geworden. Ich kann die Erinnerung einfach nicht abschalten, das schaffe ich nicht, noch nicht. Aber ich arbeite daran. Und ich fühle, dass ich Erfolg habe. Ihre Stimme klang nicht ganz so sicher, wie sie es sich gewünscht hätte. »Komm her, ma chérie.« Der große Franzose nahm sie kurzerhand fest in die Arme. »Du bist endgültig in Sicherheit.« Er drückte sie an sich, dann ließ er sie los und warf einen erwartungsvollen Blick in Richtung Herd. »Wie war das doch gleich wieder? Sprachen wir nicht von Frühstück?« Luisa erwachte von den leisen Stimmen im Wohnraum und reckte sich genüsslich. Neben ihr schlief Jacques noch den Schlaf der Gerechten. Die letzten 3 Tage waren für ihn und Maroc sehr anstrengend gewesen. Zum wiederholten Male bauten sie nun das Haus größer aus. Der Anbau, der nur durch eine Tür mit dem Haupthaus verbunden werden sollte, war zwar nicht unbedingt notwendig, aber sinnvoll. So wie letzte Nacht, als Maroc dort bereits geschlafen hatte. Zwar enthielt das neue Zimmer bis jetzt nur eine schmale, unbequeme Pritsche und ein Fell, das Diana hatte auslegen wollen, um das Ganze wohnlicher zu machen. Aber die Wände waren solide und dick und ließen keinen Windhauch ein. Der neu gewonnene Raum war immerhin gut 3 Meter breit und 2,5 Meter lang, genug also, um ihn schön herrichten und sinnvoll nutzen zu können. Eine winzige Feuerstelle genügte, um ihn zu heizen, und er war ein Gewinn für die beständig größer werdende Familie. Es war so schön, ihre kleine Schwester wieder in der Nähe zu haben und zu wissen, dass sie nun unter ihrem und dem Schutz der Lakota stand. Allerdings würde Diana sicherlich vorerst nicht aus ihrer Dachkammer in das neue Zimmer umziehen. Noch fühlte sie sich in der Nähe ihrer großen Schwester und ganz besonders in der von Jacques behütet und beschützt. Die ersten Nächte nach Dianas Rettung hatte sie in ihren Armen geschlafen, was angesichts der bösen Träume, die sie plagten, auch notwendig gewesen war. Inzwischen war sie etwas kräftiger, sicherer und was Luisa am meisten freute, sie fand ihren Humor wieder. Sie streckte sich ein letztes Mal, sorgsam darauf bedacht, Jacques nicht doch noch zu wecken, rollte sich leise aus dem Bett, schlüpfte in eine lange weiche Wolljacke und öffnete behutsam die Tür. Der Anblick, der sich ihr bot, war himmlisch. Maroc und ihre Schwester standen nebeneinander am Herd und während Diana sorgsam Kaffee in eine große Kanne goss, bereitete der Franzose appetitlich duftende Rühreier. Maroc war barfuß und trug nur seine schwarze Lederhose und ein offenes Hemd, was ihm zusammen mit den langen schwarzen Locken ein leicht verruchtes Aussehen verlieh. Ein perfektes Ambiente für die Piratenprinzessin. Denn langsam kam in Diana wieder die einst so fröhliche, wagemutige, schwarze Diana zum Vorschein, die nichts lieber tun wollte, als mit den Freibeutern über die 7 Weltmeere zu segeln. Schmunzelnd pirschte Luisa sich an die beiden in ihr Tun versunkenen Menschen heran. »Guten Morgen, störe ich oder darf ich bleiben?« Wie man sieht, hat sich Diana wieder einigermaßen eingefunden und Luisa ist ausgesprochen glücklich darüber. Wer eher traurig ist, dass beide Kinder nun aus dem Umfeld verschwunden sind, ist die Mutter der beiden Mädchen. Ich lese jetzt noch ein ganz kleines bisschen davon vor, als Maroc versucht, der Mutter die aktuellen Neuigkeiten über die Töchter mitzuteilen, was nicht ganz so leicht ist, denn sie sind nun mal keine schönen Neuigkeiten, denn so wie es zu allem gekommen war, hat die Mädchen ziemlich leiden lassen. Maroc betrachtete sich zum wiederholten Mal im Spiegel und dieses Mal gefiel ihm seine Kleiderwahl endlich. Ein schwarzer Gehrock aus Seide, ein weißes Hemd, natürlich aus Frankreich, und schwarze enge Hosen, dazu seine auf Hochglanz polierten Reiterstiefel. Die langen schwarzen Locken waren kräftig gebürstet und mit einem breiten Samtband im Nacken zu einem Zopf gebunden. Auf wie auch immer geartete Hüte verzichtete er heute lieber. Er musste ja nicht unbedingt noch mehr Aufmerksamkeit erregen, als er es sowieso schon tat. Er streckte sich den kleinen, edlen Revolver ein, den ein Freund ihm aus Boston mitgebracht hatte und der so unscheinbar war, dass man ihn problemlos in der Jackentasche tragen konnte. Sichtbar eine Waffe zu tragen, wenn er auf Elizabeth Caddleston traf, fand er etwas deplatziert. Auf den scharfen Dolch, der wie immer in seiner schmalen Scheide in seinen Stiefeln steckte, verzichtete er aber auch heute nicht. Die kleine wendige Kutsche, die sonst allzu angetrunkene Galane in der Nacht in deren Domizile zurückbeförderte, diente heute als Fortbewegungsmittel. Er hieß seinen Hausdiener, an der Ecke der kleinen Seitenstraße anzuhalten, in der sich das Café befand, und dort auf ihn zu warten. Nicht, dass doch noch jemand die Kutsche erkannte. Chicago verfügte mittlerweile über Augen und Ohren an Stellen, an denen man sie nie vermutet hätte. Auf halber Strecke auf dem Gehsteig zu dem versteckt liegenden Café sah er, wie Malcolms Kutsche vorfuhr. 2 Damen entstiegen dem Gefährt, von denen er eine sofort selbst auf diese Entfernung als Elizabeth Kettleston erkannte. Er beschleunigte seinen Schritt und kam kurz nach der Gesellschaft am Eingang an. Schon von außen sah er, dass das Café klein und ein wenig verwinkelt war. Durch das Fenster konnte er erkennen, dass Malcolm mit den beiden Damen im hinteren Bereich verschwand. Sehr gut. Man konnte durch die Fensterscheiben nicht erkennen, wie er dort saß. Maroc holte noch einmal tief Atem und betrat dann den kleinen, aber erlesen eingerichteten Gastraum. In dem Moment, als er näher kam und sein Blick auf Elizabeth fiel, stockte ihm der Atem. Sie war nur noch ein Schatten ihrer selbst. Gewiss, sie war edel gekleidet und gepflegt und hielt sich stolz und aufrecht, wie er sie in Erinnerung hatte. Dennoch entging ihm nicht, dass sie bleich wie der Tod war und aus ihren Zügen eine so tiefe Traurigkeit sprach, dass er erschrocken ein wenig langsamer ging. Was war nur mit ihr geschehen? Davon, dass er hier stand und sie musterte, würde er es wohl kaum erfahren. Daher nahm er sich zusammen und ging auf den Tisch zu, an dem Malcolm ihn bereits mit ausgestreckten Armen erwartete. Maroc, es ist so schön, dass Sie kommen. Hier gibt es jemanden, der es kaum erwarten kann, Sie zu sehen. Dennoch darf ich Ihnen der guten Ordnung halber zuerst meine Mutter vorstellen. Mama, dies ist der Mann, von dem ich dir bereits erzählt habe. Maroc, meine Mutter Claire McCleary. Es verwunderte ihn nicht im geringsten, dass Diana noch heute mit Hochachtung und Liebe in der Stimme von Mrs. McCleary sprach. Die Frau wirkte zwar nur ein wenig älter als Elizabeth, doch die kleinen Fältchen um Mund und Augen zeugten eindeutig nicht von der bei edlen Damen so oft vorkommenden Verkniffenheit und der stillen Verbitterung ob eines unerfüllten Lebens. Mrs. McCleary lächelte ihn freundlich und offen an und streckte ihm die Hand entgegen. Sie begrüßte ihn wie einen alten Freund. »Mr. Maroc, wenn ich Sie so nennen darf, ich freue mich aufrichtig, Sie kennenzulernen. Soweit mein Sohn mir berichtete, trugen Sie nicht nur dazu bei, dass es Louisa gut geht, sondern halfen auch bei der Befreiung von Diana. Das Mädchen liegt mir sehr am Herzen. Zu wissen, dass sie bei ihrer Schwester ist, bei Menschen, die sie lieben, macht mir das Herz um vieles leichter. Meinen tief empfundenen Dank dafür.« Schmunzelnd ob so viel Ehre wehrte er bescheiden ab. Es freut mich, dass ich dazu beitragen konnte. Doch den Hauptteil all dessen verdanken sowohl Louisa wie auch Diana den Lakota, allen voran Chuck, der sie aus den eisigen Fluten gefischt hat. Trotz dieser Erklärung drückte sie die sympathische Dame seine Hand mit festem Griff. Keine allzu große Bescheidenheit. Malcolm hat mir bereits von ihrem Teil an dem Ganzen berichtet. Und nun setzen Sie sich doch bitte. Wir und vor allem meine liebe Freundin Elizabeth können es kaum erwarten zu erfahren, wie es den Mädchen ergangen ist. Endlich bot sich die Gelegenheit, sich Elizabeth zuzuwenden. Mrs. Kettleston, ich freue mich, Sie wiederzusehen. Dass Elizabeth seine Hand mit beiden Händen umfasste und eine Weile nicht mehr losließ, überraschte ihn sehr. Doch ein einziger Blick in ihre Augen zeigte ihm bereits, wie schlecht es ihr ging. Er hatte in seinem Leben notgedrungen eine enorme Menschenkenntnis ansammeln können und das, was er in diesen Augen las, schmerzte ihn. Maroc, ich weiß, dass es Ihnen ungehörig erscheinen mag, doch darf ich Sie bitten, mich Elizabeth zu nennen? Es würde mich wirklich freuen, wenn Sie sich dazu durchringen könnten. Und wie Mrs. McCleary bereits sagte, setzen wir uns. Ich kann es nicht mehr ertragen, länger zu warten. Ich bitte Sie, erzählen Sie mir von meinen Töchtern. Er berichtete Elizabeth von den tatsächlichen Ereignissen im Sanatorium, von den dort vorherrschenden Zuständen und der üblen Verfassung, in der sie Diana vorgefunden hatten. Er vermied es, solange er konnte, von Louisas Rettung zu erzählen, doch leider bestand Elizabeth darauf und so suchte er nach möglichst einfühlsamen Worten. Dass dies leichter gesagt als getan war, angesichts einer qualvollen Vergewaltigung und Verletzungen, die unweigerlich ihren Tod bedeutet hätten, wäre Jacques nicht ausgerechnet an diesem Tag angeln gegangen, bemerkte er nur allzu bald. Als er von dem Augenblick berichtete, in dem der Lakota glaubte, ein Lumpenbündel aus dem See zu ziehen, presste sich Elizabeth die Hände vor den Mund und begann zu weinen. Ja, es ist kein Wunder, dass die Frau weinen musste, wenn man hört, was den Töchtern zugestoßen ist, aufgrund der Handlungen des eigenen Mannes und deren Vater. Ich höre jetzt hier auf, weil ich sonst wahrscheinlich von der Bühne geschmissen werde, das habe ich vorher schon gehört. Die beiden Bücher können Sie vorne erwerben. An der Kasse bei der Dame oder in Halle 2 am Amrun-Stand. Da gibt es noch viel mehr wunderschöne Bücher. Und ich würde mich freuen, Sie dort wiederzusehen und bedanke mich jetzt erstmal dafür, dass Sie da waren. Dankeschön. Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.